Druckausgleich wird präsentiert von der Rewe Group.
Am Ende müssen Unternehmen ja damit rechnen, dass Menschen ausfallen, dass sie krank werden. Und wenn Teams nicht dazu in der Lage sind, dann trotzdem noch weiterzuarbeiten, dann ist das nicht die Schuld und die Verantwortung von einzelnen Personen, die dann einspringen müssen, sondern das ist dann eine Sache, die von dem Unternehmen in irgendeiner Form getragen werden muss.
Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute wollen wir herausfinden, wie verflixt nochmal man es schaffen kann, zwischen Krisen, Buchhaltung, Social-Media-Auftritt und Netzwerken und all den anderen Sachen, die anstehen, irgendwie einfach mal in Ruhe und zufrieden arbeiten zu können.
Die heutige Folge Druckausgleich, die wird gesponsert vom Kölner Recherchepreis. Es gibt einen ziemlich coolen neuen Journo-Preis, der sich nicht nur an die super berühmten und reichweitenstarken KollegInnen wendet, sondern ganz gezielt an junge Journos und ihre Arbeit für Lokal- und Regionalzeitungen bzw. unabhängige Online-Plattformen. Es geht um den Kölner Recherchepreis der Kölner Stadtanzeiger Medien und Dellingen Stiftung. Der Preis zeichnet junge Nachwuchstalente bis 35 Jahre für ihre investigativen Arbeiten aus. Wichtig, diese müssen zwischen Mai 2022 und Ende April 2023 erschienen sein, damit ihr euch für dieses Jahr bewerben könnt. Und Geld gibt's auch. Der Recherchepreis ist mit 15.000 Euro dotiert, aufgeteilt auf die Plätze 1, 2 und 3. Ihr könnt euch aktuell schon bewerben, und zwar auf www.kölner-recherchepreis.de/bewerbung. Und den Link findet ihr unten natürlich in den Shownotes. Und wir wünschen euch jetzt schon ganz viel Erfolg.
Luca, was die Leute jetzt, die uns zuhören, hier nicht sehen: Wir haben gerade unseren kleinen Pausentanz gemacht. Und ich frage mich, ist das die Laune, mit der wir heute in die Folge starten? Haben wir heute an diesem Mittwochmorgen Energie, gute Laune? Sind wir motiviert zu dieser neuen Folge Druckausgleich?
Nein. Einfach nur, da es immer noch Mittwochmorgen ist, da immer ja dieses
Bergfest.
Meme, das wahrscheinlich,
das wahrscheinlich viele
kennen, hier von, oh Gott, jetzt sage ich wahrscheinlich was Falsches, aber von Tim und Struppi.
Ja, ganz genau.
What a week, her, it's Captain. Wednesday, my Captain, ja. Ja, und das fühle ich quasi grundsätzlich jeden Mittwoch, so auch heute. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich motiviert auf diese Folge, denn den Inhalt finde ich sehr schön.
Ich auch, und ich freue mich auch sehr, dass wir dieses Thema nochmal angehen können, aber zuvor vielleicht noch ein kurzer, ganz, ganz kurzer Blick zurück, nämlich zur letzten Folge, wo wir viel, viel Feedback bekommen haben. Tolles Feedback, aber auch nochmal inhaltlich die ein oder andere Anmerkung oder Erfahrung mitgeteilt bekommen haben. Und so beispielsweise hat uns eine Solo-Produzentin nochmal per Mail erklärt, dass die Doku-Autoren-Honorare unter anderem direkt bei den öffentlich-rechtlichen Sendern bei Auftragserteilung transparent gemacht werden und festgelegt werden müssen. Auch erhöht wurden 2021 und das stichprobenartig kontrolliert wird. Aber was man natürlich auch sagen muss, dass das bei vielen Auftragsproduktionen für Reportageformate mit x Folgen oder sonstigen ja nicht der Fall ist, dass solche Doku-Autoren-Honorare da einfach festgelegt werden und dann durchgezogen werden. Das variiert ja extrem. Aber ja, genau, deswegen ist es auch super hilfreich, wenn ihr uns sowas im Nachhinein sagt, wenn ihr uns schreibt an druckausgleich@journalist.de, weil so können wir natürlich auch einen breiten Eindruck sammeln und zum Beispiel jetzt wie in diesem Fall einfach nochmal diese Info ergänzen.
Ja, letzte Folge war zu 100% mein Kernthema. Jetzt diese Folge ist zu 100% dein Kernthema, würde ich sagen. Ich bin saugespannt, denn ich brauche Hilfe.
Leg dich auf meine Couch, Luca. Ich habe das Klemmbrett parat. Was ist los? Und ich, wir sind jetzt nicht nur mit dem Podcast, sondern schon eine ganze Weile länger natürlich irgendwie auf dem Markt unterwegs und in der Branche und in der Karriere. Und ich finde, es gibt dann immer so Momente, wo man gar nicht mal mehr merkt, wie viel man schon automatisch irgendwie organisiert und macht und womit man irgendwie schon so balanciert, bis dann vielleicht mal wieder die nächste Krise von außen kommt. Also es gibt wirklich so Tage oder so Phasen zwischen verschiedenen Projekten bei mir, wo ich echt bete, lass jetzt niemanden krank werden, weder mich selbst noch irgendwie in der Familie, dass keine Freundinnen mich gerade brauchen, weil ich weiß nicht, woher ich jetzt gerade noch diese Kapazitäten herholen soll.
Ja, ich glaube, das Problem ist ja auch, zumindest habe ich bei mir immer das Gefühl, dass man es nicht mehr oder nicht so gut hinkriegt, selber im eigenen Kopf auch nicht nur für sich zu priorisieren, sondern auch diese verschiedenen Thematiken, die da gerade so rum Fliegen zu bewerten. Also ich lieg aktuell immer ganz oft abends im Bett und denk mir, yo, Kacke, ich muss ja morgen früh das machen, das ist total wichtig und ich werde das safe vergessen. Und dann
Mensch, wenn es dafür nur eine Lösung gäbe.
Ja, ja, und dann stehe ich aber nochmal auf oder spreche mit meinem Handy und lasse mir eine Notiz eintragen. Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich irgendeine Sache davon vergessen. Auch ohne diese scheiß Notiz merke ich mir das immer. Und gleichzeitig sind die Dinge meistens auch gar nicht so wichtig.
Ja.
Und trotzdem trotzdem stresst es mich so massiv und ich lasse mich davon so hart beeinflussen, auch in meiner Privatzeit. Ne, hier, ich kann das nicht so richtig trennen.
Ganz genau, das ist eigentlich das Kernthema dieser Folge oder die Kernfrage. Wie schafft man es, mit all diesen Stressoren, Faktoren etc. umzugehen und trotzdem am Ende irgendwie noch diesen kreativen und inhaltsstarken Job zu machen, den wir so lieben? Wobei wir, glaube ich, auch an der Stelle eine Warnung aussprechen müssen, weil das ist hier in Teilen schon eine akademisierte Diskussion, eine akademisierte Unterhaltung. Ich meine, egal ob bei New Work oder bei anderen Sachen, haben wir schon häufig die Vergleiche auch in andere Branchen gezogen und haben ganz bewusst gesagt, das ist etwas, was nicht nur für den Journalismus oder für die Medienbranche gilt. Hier müssen wir aber sogar innerhalb der Branche, glaube ich, nochmal so ein bisschen differenzieren, weil natürlich, ich weiß jetzt nicht, tagesaktuelle ReporterInnen etc., da ja einen ganz anderen Zeitrhythmus, sage ich jetzt mal, haben. Also einen ganz anderen Arbeitsrhythmus und der natürlich auch in vielen, vielen Teilen nicht selbstbestimmt, zumindest nicht in 100% selbstbestimmt, irgendwie erfolgt jeden Tag. Trotzdem denke ich, dass es eine unfassbar wichtige Unterhaltung gibt, weil wir gefühlt nie endende To-Do-Listen haben und weil wir ja auch in einem Bereich arbeiten, in dem man sagt, es gibt ja immer was zu tun und im Zweifelsfall kannst du gerade irgendwie netzwerken. Also du hast ja nie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch nie eine leere To-Do-Liste gehabt, seit ich angefangen habe, als Journalistin zu arbeiten. Weder eine, die ich geschrieben habe, noch die in meinem Kopf eigentlich. Also der Mental Load mindestens des Daseins als Solo-Selbstständige, die wir am Ende des Tages alle sind, egal ob wir gerade einen Arbeitsvertrag haben oder nicht, egal ob wir im Studium sind oder nicht, das ist auf jeden Fall gefühlt immer da.
Ich habe noch einen Ton mitgebracht zum Einstieg in diese Folge und zwar von Albrecht. Albrecht, den hat man hier auch schon mal gehört, glaube ich, ist ein guter Freund von uns beiden. Albrecht ist Doku-Producer und damit, er hat das immer selber so ein bisschen beschrieben, er hält eigentlich den ganzen Kreativen den Rücken frei, dass die sich rein auf ihre Arbeit konzentrieren können. Also er macht die ganze Orga, er kümmert sich um das Außenrum und er sagt immer, er hält den Kreativen so ein bisschen die Hand beim Arbeiten. Und jetzt macht er sich selbstständig, geht weg vom Producer sein und wieder hin zur kreativen Arbeit. Er will Kameramann werden. Und obwohl er mit dem Zeug außenrum so viel Erfahrung hat und man meinen könnte, ja gut, der kriegt das ja easy hin, dass das alles gebacken wird und läuft, hat auch er trotzdem ein wenig Schiss vor der ganzen Sache. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund.
Genau, bisher war es halt mein Job, Leuten den Rücken frei zu halten und jetzt muss ich das für mich selbst machen. Bin ich gespannt, muss ich sagen. Ich glaube, wie das immer so ist, man bei sich selbst ist dann die Toleranz eine andere, als wenn man quasi aus Rücksicht für jemand anderen das tut. Also da sich selber nicht zu sehr Dinge zu zerdenken oder über Gebühr zu beanspruchen, das macht mir tatsächlich Sorgen, weil ich glaube, da habe ich auch Tendenzen, das immer ein bisschen zu viel zu machen und zu viel dann in solche Projekte zu stecken und ein bisschen meine eigene Gesundheit und Ausgleich zurückzustellen. Das muss ich sicher dann, da wird es eine Lernkurve geben, glaube ich mal. Ja, ich bin gespannt drauf. Ich muss aber auch sagen, dadurch, dass ich halt neige zu zerdenken, versuche ich jetzt gerade mit diesem nächsten Schritt das mal ein bisschen abzulegen und mehr mit einem Optimismus daran zu gehen, statt sich zu fragen, was ist, wenn es nicht klappt, zu fragen, was ist, wenn es klappt. Und ja, da helfen vor allem Gespräche mit Freunden, mit dem Umfeld sehr. Also auch liebe Grüße an euch beide da und bin mal gespannt.
Ja, liebe Grüße zurück, Albrecht. ich finde, hier ist vielleicht schon eine Sache, die wir jetzt schon vielleicht am Anfang ganz kurz mal sagen können oder ja, mal festhalten können. Ich glaube schon eine Sache, wie es vielleicht helfen kann, dass man zwischen Buchhaltung, Recherche und so weiter das Arbeiten nicht vergisst oder verliert oder noch unterkriegt, ist nicht so viel drüber nachdenken. Also vielleicht zerdenken wir alles, so wie ich das ja offenbar auch sehr gerne tue, zerdenken wir Dinge und machen sie dadurch einfach viel größer, als sie eigentlich sind. Ja, dann bleibt der eine Brief vom Finanzamt jetzt mal noch 2 Tage liegen, lass ihn nicht 4 Wochen liegen, klar. Aber so, vielleicht muss das nicht jetzt, heute passieren. Vielleicht können wir uns auch mal auch mit dem Rechnungsschreiben, das kann auch noch mal warten, wie viel Prozent Mehrwertsteuer war da jetzt noch mal drauf? Ja, das findest du schon heraus, mach dir keinen Stress, das läuft schon. Also vielleicht sind es genau diese Sachen, die wir immer so, die wichtig sind und die man auch wichtig nehmen sollte, die wir aber trotzdem noch viel zu krass überhöhen in unseren Gedanken und wir deshalb das, was wir eigentlich tun wollen, nämlich zum Beispiel Journalismus machen, unnötigerweise zu sehr nach hinten schieben.
Und um da jetzt nochmal einen sinnvollen und inhaltlichen Cliffhanger zu setzen, wir haben auch nochmal ein paar Tipps zusammengefasst, weil wir damit, glaube ich, zum einen individuell schon ganz, ganz viel Erfahrung haben, aber uns ja auch unter anderem aufgrund des Podcasts damit vielen Menschen dazu austauschen zu diesem Thema. Und ich glaube, ich habe genau für das, was du gerade beschrieben hast, Luca, eine sehr gute Lösung parat. Ich denke nämlich auch, dass gerade solche Fragen wie Buchhaltung, Steuern und so weiter, Dinge, mit denen wir vielleicht einfach von Haus aus noch nicht so viel zu tun hatten und Dinge, die ja auch relativ früh dann schon im Arbeitsleben auf einmal eine Rolle spielen, vielleicht früher als bei den einen oder anderen, einfach weil wir schon während eines Studiums anfangen zu arbeiten oder vielleicht sogar schon noch davor, wie bei einigen, wie auch bei Tessnim letztens, mit der wir in der ersten Folge dieser Staffel geredet haben. Das alles kann unfassbare Angst machen. Wie gesagt, wir sind irgendwie am Ende des Tages alle Solo-Selbstständige, weil wir nicht unsere Karriere bei A starten und bei A auch wieder aufhören. Das ist einfach mal so. So gehen wir eigentlich ja auch, du und ich, Luca, an jede einzelne Folge hier bei Druckausgleich ran. Wir verstehen uns immer als irgendwie in irgendeiner Form als Solo-Selbstständige, die da ihre eigenen Geschäftsmodelle etc. aufbauen müssen. Und genau das ist so ein Punkt, erstes Plädoyer auf jeden Fall, der Faktor Selbstorganisation, dass das noch nicht ausreichend in einem Studium, gerade in einem Journalismus- oder medienspezifischen Studium abgedeckt wird, halte ich für absolut fahrlässig und nicht zeitgemäß. Ein riesiger Faktor sind einfach die Krisen um uns herum, die immer wieder kommen werden, die in irgendeiner Form uns verfolgen, sowohl inhaltlich bei unserer Arbeit als auch eben als äußere Stressfaktoren. Da dann nicht zu sagen, hey, wir bringen euch in irgendeiner Form Selbstorganisation, Resilienz etc. bei, weil sich einfach das ganze Umfeld ein bisschen geändert hat. Das finde ich nicht sehr 2023, um ehrlich zu sein.
Wir reden ja gar nicht nur von den großen Krisen, sondern ja auch von den privaten kleinen Krisen, die irgendwo im Freundeskreis, in der Beziehung, sonst wo irgendwo stattfinden. Und ich habe echt bei mir immer festgestellt, dass, also wenn irgendwas bei mir in dieser Richtung passiert, was mich gedanklich belastet, ich kann nicht mehr arbeiten. Also es funktioniert aber nicht. Ich weiß aber auch gar nicht, ob es da eine Methodik gibt oder überhaupt geben soll. Ja, also das ist ja auch so ein Punkt, auch ein Privileg, dann nicht arbeiten zu müssen, vielleicht an so einem Tag, auch klar, ne? Aber ich weiß nicht, ob man für solche Sachen überhaupt dann eine Methodik finden muss, weil vielleicht ist es dann auch gut, wenn man nicht kreativ arbeitet an so einem Tag, sondern sich mal mit seinen
Methodik
Gedanken
vielleicht nicht, aber auf jeden Fall ein Modus, so würde ich es vielleicht nennen. Und genau darüber habe ich mit Sarah Weber gesprochen. Sarah kennt ihr schon aus der letzten Staffel. Sarah kennt ihr aus der Generationenfolge, aus der Kooperation, die wir mit Hinter den Zeilen gemacht haben. Jetzt hat sie inzwischen ein Buch geschrieben, das heißt Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Und das setzt sich sowohl mit ihrer eigenen Situation auseinander, dass sie nämlich inmitten der Pandemie entschieden hat, sie kann jetzt ihren Job als Redaktionsleiterin bei LinkedIn nicht mehr ausführen. Sie ist müde, sie ist ausgebrannt und sie muss jetzt etwas verändern. Setzt sich aber natürlich auch mit den äußeren Faktoren, mit Kontext, mit Historie von Arbeit etc. auseinander. Inzwischen ist sie freie Journalistin, Autorin, Beraterin und Digitalstrategin, hat aber, bevor sie bei LinkedIn war, auch extrem viel selbst frei gearbeitet, kennt daher diese Seite, aber von LinkedIn auch eben die Seite der Redaktionsleitung und ist allein deswegen schon eine super Gesprächspartnerin, weil sie vieles einschätzen kann. Und dieser Buchtitel war natürlich perfekt. Das war ein No-Brainer, dass wir sie anfragen. Wir sind sehr happy, dass sie zugesagt hat. Und genau, ich würde sagen, Luca, Film ab. Wir hören einfach mal rein, worüber ich mich mit ihr unterhalten habe. erster Kontakt, das war eigentlich eine automatische Urlaubsmail, die von dir an mich zurückkam. Kurz danach habe ich trotzdem von dir eine manuelle Antwort bekommen auf diese Anfrage zu dem Interview. Ist das nicht irgendwie schon ironisch? Sind wir dann nicht eigentlich schon mitten im Thema drin? Entgrenzung von Arbeit und Organisation von Selbstständigkeit?
Ja, wobei ich sagen muss, ich habe bestimmt 90% meiner E-Mails in der Zeit ignoriert. Also, dass ich dir geantwortet habe, lag daran, dass dein Name aufgeploppt ist und ich wusste, wer du bist und mir dachte, okay, das ist eine Sache. Und deine, die Betreffzeile auch so, hey, Anfrage, Druck ausgleichen. Ich so, ja, okay, und ich weiß ja auch, wie ihr arbeitet und dass es dann vielleicht zeitkritisch ist. Habt ihr aber, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auch mit so einem Einzeiler geantwortet. So,
ja
gerne, gerade im Urlaub, dann wieder zurück.
Für mich persönlich ist Urlaubsvorbereitung gerade als Freie immer ein riesiges Thema. Gefühlt wächst die To-Do-Liste eher vor der Urlaubszeit und wird irgendwie nicht so richtig kleiner. Gehört das irgendwie zu unserer DNA dann als Freie dazu oder vielleicht sogar zur DNA der Arbeitswelt im Jahr 2023 leider irgendwie immer noch, dass wir Urlaubszeit zum einen, so wie du gerade gesagt hast, unterschiedlich definieren, also da vielleicht verschiedene Abstufungen machen und zum anderen uns da auch so richtig hart organisieren müssen, uns darauf vorbereiten müssen, nicht einfach mal nicht erreichbar sein können?
Ja, ich glaube schon, zumindest für die meisten. Also das Urlaub wirklich so eine Vorbereitung braucht. Und ich glaube auch gar nicht, dass das nur bei Freien so ist. Ich kenne das auch noch aus dem Angestelltenleben sozusagen, wo man auch vor dem Urlaub dann irgendwie so noch eine riesen To-Do-Liste hatte, die man abgearbeitet hat und Sachen, die man übergeben hat, dann an andere KollegInnen. Und dann, wenn man zurückkam, auch so eine Mailflut, durch die man sich erstmal wieder durchkämpfen musste. Und ich glaube, das liegt auch ganz viel daran, wie wir generell gesellschaftlich umgehen mit digitaler Kommunikation und Erreichbarkeit und diesem Anspruch von, weil E-Mails ja immer ankommen, weil Slack-Nachrichten immer ankommen, geht die Gegenseite gegebenenfalls davon aus, dass auch immer eine Antwort darauf gegeben wird. Und das ist super schwierig und problematisch, weil es natürlich auch so diese Erwartungshaltung dann immer weiter wächst. Und wenn jemand mal wirklich nicht erreichbar ist, viele Menschen dann wirklich so, okay, was ist da jetzt los?
Gleichzeitig wird so gerade so etwas wie Nein sagen, ein gewisses Selbstbewusstsein auch zu haben gegenüber ArbeitgeberInnen, AuftraggeberInnen und so weiter, wird ja sehr gerne momentan auf die jüngeren Generationen geschoben. Also auch in deinem Buch schreibst du ja von ganz vielen Buzzwords, also Work-Life-Balance, Quiet Quitting, Great Resignation. Du erklärst es auch alles und gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, dass gerade Gen Z und alle, die vielleicht jetzt noch jünger sind, dass das gar nicht mal so auch historisch aufgearbeitet wird und in den Kontext gesetzt wird, wie du es eben in deinem Buch tust, sondern dass einfach gesagt wird, ja, die jungen Leute, die haben da einfach keinen Bock mehr drauf zu arbeiten. Die sind jetzt einfach wohlstandsverwöhnt, sozusagen ruhen sich auf der Arbeit ihrer Eltern und Vorfahren aus und so weiter. Aber ich persönlich, und ich glaube du auch, finde das viel zu kurz, weil es eben keine Entwicklung von gestern ist. Weshalb ist es denn deiner Meinung nach auch eine Frage von generationsübergreifenden Ansprüchen, die wir da gerade stellen und eben nicht nur die Leute, die gerade frustriert aus dem Studium nach der Pandemie rauskommen?
Ja, also zum einen muss man ja sagen, diesen Vorwurf an junge Generationen, ihr seid faul, ihr leistet nicht genug, den gibt es ja wirklich schon immer. Also das ist ja nichts Neues, der ist halt jetzt gerade wieder da. Und wird auf Gen Z und die haben keinen Bock zu arbeiten gedreht. Aber dass das prinzipiell passiert, ist nichts Besonderes, sage ich mal. Das macht es natürlich nicht besser, aber nur zur Einordnung.
Leider,
Ich glaube, dass da ein paar Sachen zusammenspielen. Also gerade wenn es um die jüngere Generation geht, das, was du gerade angesprochen hast, aus der Pandemie rauskommen, auf wie viele junge Menschen in dieser Pandemie verzichtet haben, wie schwierig das Leben war, wie schwierig es war, zur Schule zu gehen, vielleicht eine Ausbildung zu machen oder zu studieren. Und dass es eben nicht so leicht und unbeschwert war, wie Jugend und Jungsein ja eigentlich sein sollte, sondern schwer und belastet, dass viele junge Menschen auch finanzielle Sorgen haben. Und dass sie natürlich auch irgendwie sich fragen, wofür soll ich mich kaputt arbeiten? Also dieses Wohlstandsversprechen, du hast eine sichere Rente und du kannst dir eine Immobilie leisten und du hast eine gute Zukunft, ist halt gerade nicht gegeben, vor allem auch im Hinblick auf die Klimakrise.
Ich finde, hier macht Sarah schon einen total wichtigen Punkt auf. Auch wenn das jetzt so ein bisschen von der Thematik des Umgangs mit der Krise selbst weggeht. Aber diese Krisen existieren um uns herum. Die sind manchmal klein, die sind größer, aber sie werden vor allem immer, immer mehr. Und das ist etwas, was wir als erste Generation seit vielen, zumindest in der Nachkriegszeit eben und mit der modernen Art und Weise zu arbeiten, als erste jetzt so richtig als jetzt im Studium oder als Vollzeitkraft oder whatever, das mitbekommen. Und da einfach so an dem Punkt erstmal, glaube ich, ist mir wichtig zu sagen, hey, ist es okay, dass wir uns so fühlen, wie wir uns gerade fühlen, weil wir sind die allerersten, die in dieser Form diesen Umgang damit lernen müssen. Und da dann allein bei diesen Dingen, die wir jetzt in dem Interview schon aufgezählt haben, einfach mal die Hände zu heben und zu sagen, boah, hier ist gerade Krise und es ist auch irgendwie okay, wenn ich noch nicht weiß, wie das funktioniert, entweder von innen oder von außen, ist irgendwie auch erstmal einfach valide und ist okay, so zu empfinden. Ich glaube, das ist mir ganz wichtig an der Stelle zu betonen.
Mir ist natürlich total klar, dass Journalismus und Medien in den letzten Jahren und Jahrzehnten, was die Geschäftsmodelle angehen, keine einfache Zeit hatten. So, ganz klar, das wissen wir alle. Ja. Aber dann ist es doch die Aufgabe von den Unternehmen, dafür zu sorgen, dass man kreativ und innovativ ist und sich überlegt, okay, wie können wir es trotzdem schaffen, dass wir unsere Leute trotzdem gut bezahlen, dass wir ihnen gute Arbeitsbedingungen bieten.
Vor allem, wenn wir eben auf die vielen Krisen um uns herum auch gucken, die ja passieren, passiert sind, immer noch anstehen, uns immer noch beschäftigen und vor allem auf die vielen mehr, die ja auch noch auf uns zukommen werden. Also meinem Eindruck nach, klar, die Pandemie war jetzt ein unfassbar langes und einschneidendes Erlebnis für viele. Es hat grundlegende Dinge geändert und gleichzeitig ist es ja meinem Eindruck nach die erste Erfahrung mit so einer äußeren Krise, die uns so tief und kollektiv beschäftigt. Es wird aber definitiv nicht die letzte sein, was wir ja dann leider schon letztes Jahr gesehen haben, als der Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet ist, der uns bis heute immer noch beschäftigt. Natürlich in unterschiedlicher Gewichtung, nicht alle gleich stark, zum Beispiel Nachrichtenjournalismus versus zum Beispiel alle freien AutorInnen, die dann Dokumentation drehen oder so etwas. Da sind natürlich dann die täglichen Belastungen unterschiedlich. Und gleichzeitig merkt man, wie stark wir auch in unserem Arbeitsalltag einfach mit diesen äußeren Stressoren umgehen müssen und dann irgendwie noch unsere drei Gedanken zusammenhalten müssen, unsere Nerven, unsere eigene mentale Gesundheit. Wie ist dir das denn vielleicht auch in der letzten Zeit gelungen? Wie hast du da nicht den Ausgleich gefunden? Ich will jetzt nicht hören, dass du Yoga machst. Seid ihr komplett offengestellt, aber ich glaube nicht, dass das die finale Antwort auf unsere Sorgen ist.
Nein, Yoga ist schön und gut, aber ist definitiv nicht die Lösung, weil wenn das die Lösung wäre, würden wir alle jeden Tag eine halbe Stunde Yoga machen und alle wären glücklich und zufrieden und es gäbe keine Probleme mehr in der Welt. Und so einfach ist es natürlich nicht. Genauso wie auch ein Vollbad oder eine Meditation gute Dinge sind,
die ich dachte am Anfang Vollbad.
Keine grundlegenden Probleme unserer Gesellschaft lösen. So. Wie ist es mir ergangen? Ich bin jetzt mittlerweile seit knapp 2 Jahren aus dem Nachrichtengeschäft raus, aus dem täglichen Nachrichtengeschäft so und ich merke schon, dass das mir gut tut. Also zumindest jetzt gerade, ich sage jetzt gar nicht, dass ich nie wieder Nachrichten machen will, aber ich habe gemerkt, dass mich das war noch vor dem Krieg, aber zu Corona-Zeiten, dass ich das schon wahnsinnig schwierig und anstrengend fand, abzuschalten, weil man ja auch das Gefühl hat, wenn man auch nur einen Tag oder manchmal sogar eine Stunde nicht mitkriegt, was passiert, dass einem dann wirklich so, dass man große Veränderungen und Bewegungen verpasst. Und dass gerade im Journalismus, wenn man sich natürlich auch mit diesen Themen auseinandersetzt, ja auch ein Problem ist, zumindest ein gefühltes Problem, wenn man denkt, man weiß, man kriegt nicht mehr alles mit und man kann bei nicht allem mitreden. Und für mich war zu dem Zeitpunkt die richtige Lösung auch zu sagen, ich ziehe mich da jetzt mal raus. Aber das ist natürlich also nicht die Lösung für alle. Und es gibt ja auch wirklich Menschen, die noch viel stärker als ich auch für dieses Nachrichtengeschäft brennen und das auch super spannend finden und für die das trotzdem belastend ist. Und ich finde, dass das auch die Verantwortung von Medienunternehmen ist für ihre Mitarbeitenden und da zähle ich ganz bewusst auch Freie mit rein.
Ja.
Ich unterbreche mal ganz kurz. Ich finde auch, das ist ja nochmal so ein Punkt, den wir vielleicht auch nochmal als Möglichkeit, wir sind ja immer noch auf der Suche, ne, nach Möglichkeiten, schon mit aufschreiben können, ist schon auch sich rausziehen. Ne? Also wenn man irgendwie merkt, das ist alles hier zu viel für mich, ich kann gar nicht mehr arbeiten oder irgendwie fehlt mir die Kraft und die Energie dazu zu arbeiten, ja, dann ist vielleicht auch einfach das Rausziehen hin in einen anderen Job, hin in ein anderes Anstellungsverhältnis oder hin in eine Pause, wenn man es sich denn leisten kann, ja, natürlich auch immer eine Option und ein Schritt nur. Ja.
Angebote zu schaffen und sie zu unterstützen und wirklich auch zuzusehen, dass die psychische Gesundheit und die mentale Gesundheit, gerade was eben die Nachrichtenbelastung angeht, dass man da unterstützt. Und da geht es jetzt nicht darum, dass Leute dann zu ihren Vorgesetzten gehen müssen und sagen, hallo, ich habe ein Problem, kannst du mir helfen? Ja. Weil das natürlich eine wahnsinnig große Hürde ist. Und mit ein Stigma auch immer noch, was ich schwierig finde, aber was nun mal so ist. Also ich finde es problematisch, dass es ein Stigma ist, so. Sondern es braucht wirklich meiner Meinung nach Angebote, die niedrigschwellig sind, die auch anonym sind, wo alle Mitarbeitenden, auch Freie, wissen, dass sie sich daran wenden können und dass sie Unterstützung bekommen, ohne dass sie sich dafür rechtfertigen müssen und ohne dass sie sich dafür dumme Sprüche anhören müssen und ohne dass das in irgendeiner Form negativ auf sie zurückfällt.
Mein persönlicher Worst Case ist dann auch, wenn Stressfaktoren auf der Arbeit, also einfach aufgrund der inhaltlichen Arbeit, dann auf äußere Krisen, dann aber vielleicht auch noch auf innere Krisen treffen. Also in der Familie, im Freundeskreis, in der Beziehung, gesundheitlich oder einfach ganz persönlich, mental, Lebenskrise, was auch immer. Wie hast du vielleicht auch gelernt, damit am besten umzugehen, wenn so verschiedene Krisenpunkte aufeinandertreffen? Kann man sich da irgendwie drauf vorbereiten, so einen Krisenkommunikationsplan oder irgendwie Notfallplan aufzustellen? Das ist irgendetwas, worüber ich mir in der Vergangenheit viele Gedanken gemacht habe.
Ja, also ich glaube, dass es super schwierig ist, mit sowas zu planen, weil man ja dann oft, gerade wenn eine Krise trifft, ist sie ja oft nicht so, wie man dachte, dass sie sein würde, ja, und trifft einen nochmal anders. Eine Sache, die ich mittlerweile habe, aber auch wirklich erst mittlerweile und die ich allen empfehlen würde, die irgendwie in der Lage sind, sich das aufzubauen, ist wirklich so, ein finanzielles Polster zu haben. Und natürlich muss man da erstmal hinkommen. Wenn man einfach weiß, dass man genug Geld hat, um die nächsten beiden Mieten zu bezahlen und sich vielleicht auch noch ein paar Lebensmittel zu kaufen. Und es dann, gerade wenn man frei arbeitet, vielleicht nicht so schlimm ist, wenn mal ein Auftrag wegbricht. Dann sorgt das einfach schon mal so ein bisschen für Sicherheit und das Gefühl, okay, was ist so das Worst-Case-Szenario, wenn ich jetzt ausfall für die nächsten 2 Wochen und das ist dann gar nicht so groß. Aber ja, das ist natürlich auch eine Sache, die nicht alle haben. Und das sagt sich jetzt leichter her, aber sich das aufzubauen ist nicht leicht und das weiß ich auch. Gerade wenn man fest angestellt ist, finde ich, hat man ja auch oft so dieses Schuldgefühl anderen Leuten im Team gegenüber. Und
oh ja.
Ich kenne das auch, ich kenne das sehr, sehr gut, aber ich glaube, dass man sich da auch manchmal so ein bisschen von frei machen muss, weil am Ende müssen Unternehmen ja damit rechnen, dass Menschen ausfallen, dass sie krank werden, dass sie sich verletzen, dass was auch immer, dass irgendwas passiert und Menschen einfach mal eine Zeit lang nicht arbeiten. So Urlaub natürlich, ja, aber halt auch darüber hinaus. Und wenn Teams nicht dazu in der Lage sind, dann trotzdem noch weiterzuarbeiten, dann ist das nicht die Schuld und die Verantwortung von einzelnen Personen, die dann einspringen müssen, sondern das ist dann eine Sache, die von dem Unternehmen in irgendeiner Form oder von dem Team oder von den Führungspersonen getragen werden muss und wo dann zum Beispiel Aufgaben reduziert werden müssten.
So, und hier ein Punkt, den man nur unterstreichen kann und auch unterstreichen muss. Auch das erlebt man häufig, dass diese Sachen mit diesem schlechten Gewissen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder auch jetzt auch von freischaffenden Leuten genauso. Wenn du krank bist, bist du krank. Wenn du psychischen Stress hast aufgrund irgendwelcher Entwicklungen im Privaten, auch dann bist du krank und nicht arbeitsfähig. Und das ist auch okay so. Unser System ist dafür gemacht. Und du musst nie ein schlechtes Gewissen haben irgendjemandem gegenüber, denn deine Chefs, deine Chefinnen, deine AuftraggeberInnen und so weiter, die müssen und können mit solchen Dingen durchaus rechnen und sind dann selber in der Verantwortung, diese Dinge zu regeln und zu klären.
Amen.
So.
Und wo dann wirklich gesagt werden muss, okay, wir haben jetzt jemanden, der fällt aus oder die fällt aus. Wie gehen wir damit um und was nehmen wir dafür weg, damit das trotzdem weiterläuft? Und ich weiß, in der Realität funktioniert das oft nicht so. Aber sich einfach nochmal so vor Augen zu rufen, es ist nur ein Job. Und ich habe mir das in letzter Zeit schon so oft gesagt, ich sage mir das auch immer wieder und ich sage das auch Freundinnen und Freunden von mir so, es ist nur ein Job. Und Dinge passieren und wir sind alle Menschen und uns allen passieren Dinge. Und das ist auch okay. Und am Ende ist es nur ein Job. Selbst wenn es ein toller Job ist, selbst wenn man ein großartiges Team hat, es ist nur ein Job. Und die eigene Gesundheit, auch die psychische Gesundheit ist am Ende wichtiger, weil wenn du die nicht hast, kannst du auch deinen Job nicht machen.
Gerade JournalistInnen, gerade Medienschaffende sind halt dann auch so, ja, ich bin jetzt gerade in dieser zeitkritischen Recherche drin. Ich habe, wie gesagt, diese und jene Deadline. Ich habe auch das Gefühl, dass da sowohl Mindset als auch dann Kommunikation zum Beispiel mit AuftraggeberInnen, mit zum Beispiel den RedakteurInnen in den Medienhäusern oder ähnliches. Das ist einfach etwas, was wir als Branche noch in vielen Bereichen stark lernen und vor allem umsetzen müssen, was wir bei anderen zum Teil auch monieren, also wo wir bei anderen Branchen sagen, hey, das geht ja gar nicht und das sind ganz schlechte Arbeitszustände, aber wir selbst sind da zum Teil kein Deut besser, wenn es darum geht, dann zu sagen, ja, ich kann jetzt das einfach nicht einhalten, ich muss da zu einem späteren Zeitpunkt liefern und da einfach in eine offene Kommunikation zu treten, scheint mir an vielen Stellen noch nicht zu funktionieren und ist gleichzeitig durchaus meinem Eindruck nach ein Knackpunkt in diesem ganzen Ablauf.
Auf jeden Fall und einfach auch zu sagen, ich kann nicht, ich bin krank und auch dann nicht, ich mach's morgen, sondern ich hoffe, ich bin in der Woche wieder fit und ich halte dich auf dem Laufenden, ja. Aber ich kann es gerade noch nicht sagen. Also und das dann aber auch von der anderen Seite her dann auch einfach anzunehmen und halt, also die meisten Dinge, an denen wir arbeiten, auch wenn es sich anders anfühlt, sind ja so jetzt nicht weltverändernd. So, wir retten ja. In den meisten Fällen absolut. Keine Leben. Klar, es gibt Ausnahmen und es gibt Sachen, die irgendwie groß und wichtig und super zeitkritisch sind, aber für die meisten Dinge gilt immer noch, dass wir am Ende halt nicht in der Notaufnahme stehen und dass es am Ende bei vielen Dingen dann auch nicht so auf den einen Zeitpunkt ankommt, wie oft suggeriert wird, was man ja auch daran sieht, wie oft zum Beispiel Themen von Medien dann geschoben werden. Ja, also absolut, jetzt mal das mal so von der anderen Seite zu betrachten, ne? Wo man denkt so, boah, das ist jetzt super zeitkritisch und es wird wahnsinnig viel Druck gemacht und dann liegt das ganze Ding einen Monat rum oder zwei Wochen oder wie lange auch immer, weil irgendwas anderes dazwischen gekommen ist. Und wir nehmen so hin, dass das quasi in Ordnung ist, weil das ist ja die Nachrichtenlage, aber dass, wenn bei uns was ist, das nicht in Ordnung ist.
Absolut. Inzwischen bist du ja jetzt auch selbst wieder in einer Position, wo du mit solchen Fragen vielleicht eher konfrontiert bist, weil du auch wieder als Freie arbeitest, also als freie Journalistin, als Beraterin, als Autorin. Welche Aspekte davon genießt du denn jetzt vielleicht auch wieder? Also worauf hast du dich da vielleicht gefreut?
Ja, also ich habe mir das ja auch wirklich bewusst ausgesucht, nicht wieder in eine Festanstellung zu gehen und auch meine wirklich unbefristete, gut bezahlte Festanstellung hinter mir zu lassen, mit dem Wissen, dass ich danach vielleicht auch schlechter verdiene oder wahrscheinlich schlechter verdiene und keinen fancy Titel mehr mit mir rumtrage und auch beschlossen habe, das ist okay. Also von daher, ich arbeite nicht mehr so ganz klassisch als freie Journalistin im Sinne von Schichten, Texte oder Beiträge. Manchmal mache ich das, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil und ich glaube, das ist auch ein Unterschied. Also früher habe ich noch dieses klassische freien Dasein gehabt. Dagegen habe ich mich explizit entschieden, weil genau wie du gesagt hast, mit schlecht bezahlten Aufträgen und so, ich fand das einfach wirklich zu hart für mich, muss ich ganz klar sagen. Und ich bewundere alle, die das machen, weil das echt
absolut,
oft ein Knochenjob ist. Worauf ich mich total gefreut habe, ist wieder mehr Kontrolle über meinen Kalender zu haben. Und das klingt nach so einer einfachen Sache, aber ich hatte ganz oft wirklich so Tage, die so durchgetaktet waren mit Meetings und habe gemerkt, dass mir das wahnsinnig viel Energie raubt. Und habe jetzt für mich echt das klappt nicht immer, aber es klappt meistens wirklich so ein, so ein Maximum an Meetings pro Tag und pro Woche, wo ich dann meine Kalender schaue und bin so, nee, das reicht jetzt. Und dann werden Sachen auch auf die nächste Woche geschoben. Und das ist dann auch okay. Ja. Und das geht natürlich einfacher, wenn man nicht in dem Konstrukt von einem großen Unternehmen ist. Und das genieße ich tatsächlich sehr. Ich genieße auch, dass ich ortsunabhängiger arbeiten kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich war gerade bei meiner Familie in den USA, dort habe ich nicht wirklich gearbeitet, aber wenn ich dort einfach hinfahren wollen würde, um dort Zeit zu verbringen und gleichzeitig arbeiten würde, würde das gehen. Und ich müsste mich mit niemandem dafür absprechen. Und diese Freiheit ist schon echt schön, auch diese Freiheit, wirklich zu sagen, ich mache jetzt einfach mal einen Tag frei, wenn gerade nichts ansteht. Gleichzeitig ist diese Freiheit natürlich auch manchmal so der Fluch, wenn man zum Beispiel nicht dann Urlaube wirklich aktiv einplant, dass man sich wirklich Zeit frei halten muss, um nicht konstant zu arbeiten und das wirklich mit mehr Intention dran gehen muss. Und da bin ich, glaube ich, okay drin, aber merke auch manchmal, dass ich dann so auf meinen Kalender schaue und so bin, oh, wenn ich da jetzt nicht irgendwie mir Zeit blocke, dann wird das schwierig.
Ja, total. Würdest du denn oder beobachtest du jetzt in dieser Zeit, in der du schon wieder selbstständig arbeitest, frei arbeitest, auch so eine allgemeine Veränderung? Gibt es so einen anderen Spirit als vielleicht noch vor ein paar Jahren?
Damals war das oft noch so ein bisschen, nicht bei allen natürlich, aber bei mir eigentlich auch nicht, aber bei vielen so ein bisschen so eine Notsituationssache. So, arbeitest also frei, weil du hast keinen festen Job bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass sich das wirklich stark gewandelt hat, dass viele Menschen jetzt auch wirklich frei arbeiten, weil sie sagen, ich möchte diesen festen Job vielleicht gar nicht mehr. Oder zumindest eben nicht, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, ne, unter den Bedingungen, unter denen ich den festen Job angeboten kriegen würde, sondern die Vorteile, die ein fester Job mir bringt, sind nicht groß genug für mich, um die Vorteile von einem freien Dasein aufzuwiegen. Und deswegen entscheide ich mich dafür. Also ich habe das Gefühl, dass sich da schon was verändert hat, dass diese Festanstellung nicht mehr so dieses Nonplusultra ist, auf das alle zwingend hinarbeiten.
Ich glaube, wenn ich das Gespräch zusammenfassen müsste, wenn ich Sarahs Erfahrungen und ihre Ratschläge und Eindrücke auch wieder von diesem Start in ihr neues Dasein wieder als Selbstständige zusammenfassen müsste, dann hätte das Ganze, glaube ich, den Titel It's a process and it's okay if it's not perfect.
Ja, würde ich so mitgehen und jetzt gerade mit ihrer letzten Aussage auch nochmal, und das schließt an das, was Albrecht ganz am Anfang gesagt hat, nicht immer zu denken, wo sind überall Probleme und was läuft gerade alles schief, sondern eher mal zu denken, ach guck mal, da läuft gerade auch ziemlich viel gut und alles fein und alles halb so wild und alles halb so schlimm. Der Stress, der ganz oft kommt, wenn man jetzt zum Beispiel freischaffend ist und das, was das Meer an außenrum und dass man sich kümmern muss und so, kann ja auch vielleicht erst durch eine freischaffende Tätigkeit auch wieder negiert werden, weil man vielleicht einfach in der Festanstellung für einen selber persönlich viel, viel mehr Dinge um einen herum hatte, die einen beschäftigt hat. Also zum Beispiel, oh, mein Chef geht mir auf den Sack und das wurmt mich. Heute hat er mir einen komischen Satz gesagt und das nehme ich mit nach Hause und das beschäftigt mich und jetzt kann ich gar nicht arbeiten. Ne, also diese ganzen Dinge, die man in so einer Festanstellung halt eben auch hat, weil man sich dann viele Dinge einfach nicht aussuchen kann. Vielleicht sind die ja im freischaffenden Dasein gar nicht erst da, aber das ist natürlich dann eine Typsache. Und das würde ich auch nochmal mitnehmen. Es kommt schon ein bisschen drauf an, wir haben nicht alle dieselben Probleme. Das sagen wir zwar immer gerne, weil es natürlich ein gutes Gefühl gibt, ne? Und wir sind alle gleich.
Ja, so ein bisschen Gemeinschaft dazu.
Genau. Ich glaube, wir haben alle ähnlich viele Probleme. Aber der Inhalt oder die Ursache, die unterscheidet sich schon, ne? Und ich glaube, deshalb muss man da einfach individuell gucken, was ist es einem wert?
Was ist es einem wert, aber auch was bin ich vielleicht in dem großen Betriebe eines Medienhauses wert? Egal, ob als Freie oder als Angestellte im Praktikum oder im Volontariat. Ich fand, es war ein ganz wichtiges Fass, was Sarah da aufgemacht hat. Das macht sie natürlich in ihrem Buch noch mal deutlich länger und auch noch mit mehr historischen Fakten, Umfragen und Studien belegt. Aber an sich einfach dieses Mindset, sich wirklich immer, aber an sich sich daran zu erinnern, ich bin ein kleines, sehr kleines, selbst mit einer Führungsverantwortung, aber ich bin ein kleines Rad in einem sehr, sehr großen Getriebe. Und am Ende, wenn ich nicht da bin, wenn ich ausgefallen bin, weil ich krank bin, weil ich mental gerade nicht belastbar bin, was auch immer, oder wenn ich gerade auch vielleicht eine andere Aufgabe brauche, weil ich meine alte aufgrund von Dingen um mich herum aktuell nicht ausfüllen kann, dann ist Kommunikation da der erste Schritt, oder erstmal diese Selbstreflexion ist der erste Schritt und diese Akzeptanz dann vielleicht auch der eigenen Situation, aber dann im zweiten Schritt, das dann transparent zu kommunizieren und das dann auch von beiden Seiten. Also das fand ich extrem wichtig, was sie gesagt hat, darüber nachzudenken, ist dieser Text jetzt wirklich an diese Deadline gebunden? Braucht es diesen Text jetzt wirklich morgen oder ist das, liebe Grüße an unseren Chefredakteur an der Stelle, oder ist das die vielleicht auch die Wohlfühl-Deadline für die Redaktion? Wie viel Spielraum habe ich da? Kann der Text nicht vielleicht doch noch geschoben werden? Da einfach nachzufragen, sowohl aus unserer Position als JournalistInnen, aber auch von der anderen Seite heraus, so hey, wann fühlst du dich denn bereit, die Recherche zu beenden? Das ist ein unfassbar wichtiger Schlüsselmoment für mich gewesen. Und ja, es gibt 1 Million Deadlines und wir haben immer das Gefühl, dass diese Deadline die wichtigste auf der ganzen weiten Welt ist. Aber ich glaube, dass das, was nicht kommuniziert wird, diese Gedankengerüste, die Paranoia, die sich aufbauen kann, was ist denn, wenn ich jetzt nicht liefere? Was ist denn, wenn ich das nicht schaffe bis zu dem Zeitpunkt? Dass alles, was unausgesprochen in so einer Drucksituation entstehen kann, das ist am Ende viel, viel schlimmer, als einfach diese Mail zu schreiben und zu fragen, liebe Redaktionsleitung, es haben sich bei mir gerade Dinge verändert, ich werde die Deadline nicht einhalten können. Wie finden wir da jetzt eine Lösung dafür? Vor allem, weil in den meisten Fällen ja nicht mal ein Vertragsverhältnis irgendwie dahinter steht, sondern einfach nur ein mündlicher Auftrag ausgesprochen wurde, wenn wir jetzt mal bei solchen Textaufträgen beispielsweise brauchen. Wenn wir jetzt mal beispielsweise bei solchen Textaufträgen bleiben. Oder können wir eine Folge austauschen? Geht es, dass was anderes vorgezogen wird? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz essentieller Punkt für diesen Krisenplan, den man vielleicht so universell nicht haben kann, aber wo man zumindest mal drüber nachdenken sollte, was kann ich tun, um mir auch mal den emotionalen Druck rauszunehmen.
Ich habe auch noch zwei Optionen, die einem vielleicht helfen können. Erstmal noch das nochmal betont, das Trust Yourself. Du kannst es schon und du kannst auch auf deine Erfahrungen bauen. Ne? Ich muss mir nicht jedes Mal denken, oh Gott, wie voll wird die Woche. Und ich muss mir nicht jedes Mal denken, oh Gott, ich vergesse morgen früh den Termin. Nee, es ist ja noch nie passiert und du hast deine Aufgaben schon immer geschafft. Vertrau dir doch einfach mal. Das klappt schon. Ja? Du hast es oft genug gemerkt. Du musst dich da jetzt nicht stressen. Und dann noch ein weiteres Ding, was glaube ich auch schon wichtig ist, check your investments. Also wenn dich Buchhaltung und so weiter massiv stresst und dich das von der Arbeit ablenkt, okay, ja, dann hol dir einen Steuerberater, eine Steuerberaterin. Absolut. Und wenn du das, und ich, klar, das ist erstmal, das kostet total viel Geld, aber vielleicht ist es das Investment wert. Also vielleicht ist es für dich wert, genau das zu machen. Und wenn du dir das noch nicht leisten kannst, auch das ist total verständlich, dann gibt es ja entweder so Online-Optionen oder aber du setzt dir das halt einfach als Ziel, dass du jetzt das erreichen willst, vielleicht als nächsten Meilenstein in deiner Karriere. Ich sträube mich immer vor solchen Sachen, vor solchen Investments, so, die mir so Zeitarbeit ersparen, aber seit ich meinen Steuerberater habe und ich weiß, ich muss jetzt noch gar nicht meine Steuererklärung für dieses Jahr gemacht haben und ich muss es auch nicht bis Juni gemacht haben, sondern halt erst bis fucking Ende des Jahres oder sogar darüber hinaus, weil das darf man dann halt, oder der Steuerberater darf das, das gibt mir so eine Freiheit, dass ich viel besser arbeiten kann, ne? Und dann lohnt sich's.
Am Ende brauchen wir uns da auch einfach nicht anzulügen. Selbstorganisation in diesem Berufsfeld in irgendeiner Form als Person, die nicht festangestellt von Unternehmen zu Unternehmen springt, das ist essentiell in der Medienbranche. Selbst wenn du dauerhaft bei einem Medium arbeitest, in einer Redaktion. Du musst ja auch deine Recherche organisieren. Du musst mit Zeitdruck umgehen können. Aber so wie du gesagt hast, es gibt 5 Millionen Tools, die man dafür benutzen kann. Es gibt für jedes Bedürfnis da am Ende des Tages, glaube ich, eine Lösung. Und es hat auch schon fast manchmal so einen selbsttherapeutischen Aspekt. Und das haben ja auch einige auf Instagram geschrieben, wo ich mich auch ein bisschen dazu umgehört habe, wie ihr da draußen so mit Krisen und mit Stress von außen umgeht. Wenn man dann einfach seine Tools hat, auf die man ein bisschen zurückfallen kann, dann einfach sagen, okay, ich mache jetzt einen halben Tag heute Buchhaltung. Ich scanne jetzt einfach mal all meine Belege ab. Ich sortiere jetzt mal wieder meine Links. Ich lese jetzt mal die 3 Artikel, die ich schon die ganze Zeit lesen wollte. Also da gibt es Möglichkeiten und genau das ist auch etwas, wo ich sagen würde, so kann ein Sicherheitsnetz aussehen, so kann ein Krisenplan aussehen. Ich weiß, ich habe immer etwas zu tun und das meine ich gar nicht negativ, sondern im Sinne von, ich habe Aufgaben, die fordern mich kreativ, die fordern mich inhaltlich und auf der anderen Seite habe ich meine routinierte, etwas gedankenlose Buchhaltung und Selbstorganisation, die ich auch einfach machen kann, wenn ich die Zeit nutzen möchte, wenn ich mich vielleicht sogar ablenken möchte von dem, was in meinem Kopf passiert, von dem, was draußen in der Welt passiert. Trotzdem bin ich aber irgendwie noch produktiv, was ja auch wiederum ein schönes Gefühl ist, wenn man gerade dann vielleicht in der Krise etwas tun kann und nicht einfach nur auf der Couch sitzt und versucht mit Netflix alles zu betäuben. Zumindest geht mir das so. So, Luca, wer will zuerst? Ich habe etwas thematisch extrem Passendes für unsere Entdeckung der Woche.
Ich nicht.
Okay,
dann fang
gut.
Du an.
Das hat mich... okay, gut. Um das Thema Selbstorganisation, To-Do-Listen etc. einmal abzuschließen oder um das Ganze rund zu machen, wie wir auch so gerne ja sagen. Ich habe eine App namens Things, die ich für To-Do-Listen benutze. Ich werde dazu vielleicht auch auf Instagram noch ein bisschen was dazu erzählen, wenn die Folge rauskommt. Diese App, und davon gibt es wahrscheinlich viele, die diese Funktion haben, das ist aber auf jeden Fall meine App für alle To-Do-Listen, Kalenderorganisation, hat eine Funktion von wiederkehrenden To-Do-Listen. Das heißt, ich habe jede Woche und jeden Monat jeweils eine To-Do-Liste, die aufploppt automatisch und wo ich mir selbst Fragen stelle, ob ich bestimmte Dinge schon erledigt habe. Das heißt, da steht da nicht Briefe beantworten als Aufgabe, als Schrei von Vergangenheits-Ankatrin an Gegenwarts-Ankatrin, sondern das ist eine Frage wie, hast du alle deine Post beantwortet? Fragezeichen. Sind alle Rechnungen bezahlt? Fragezeichen. Und je nachdem, ob es halt die Woche oder der Monat ist, sind da verschiedene Fragen dann gestellt. Und so kann ich immer am Wochenende oder eben am Ende des Monats alles abarbeiten, weiß, dass ich nichts vergessen habe, habe mir quasi in der Vergangenheit so eine kleine Gedankenstütze gemacht oder versuche dann schon meine nächste Woche so ein bisschen vorzustrukturieren und habe das Ganze aber so ein bisschen sanfter formuliert. Und dass das so von alleine wiederkommt, oh, ich kann dir gar nicht sagen, Luca, wie viel Druck das bei mir rausnimmt, weil ich einfach weiß, dass das meine Foundation ist, mit der ich versuche, nicht super, super, super gestresst in den Montag zu starten.
Finde ich super, finde ich klasse. Ist tatsächlich endlich mal eine Sache, die ich auch für mich sehe und glaube ich gut anwenden kann.
Wirklich?
Aber seid nicht so dumm wie Ann-Kathrin, Macht das nicht am Wochenende.
Naja, ich kann die ja auch einfach erstmal wieder wegdrücken. Da stehen auch private Sachen sowas drauf, okay. So wie Fingernägel machen oder I don't know. Also es ist jetzt nicht rein beruflich, aber ich persönlich mag es spätestens am Sonntag meine Woche frühstücken. Jetzt zieh es bitte nicht ins Lächerliche, Luca. Ich bin sehr stolz darauf.
Ja, ist wirklich schön, ist wirklich gut.
Ja,
ist
ja? Gut, danke, gut. Danke. Nein, aber wirklich, da stehen sowohl private Sachen als auch nicht private Sachen, also private, wie auch immer definiert, und berufliche Sachen drauf. Und die kommt auch schon am Freitagnachmittag in der Hoffnung, dass ich 1-2 Sachen auch schon am Freitagnachmittag abarbeiten kann. Das Ziel ist aber auf jeden Fall, dass sie Sonntag leer ist.
Sehr gut. Ich habe ein neues journalistisches Reiseformat mitgebracht, ein journalistisches Reiseformat in Jung, Young Adventurers heißt das. Das gibt es ab jetzt in der Mediathek, in der ARD-Mediathek zu sehen. Und da ist unter anderem auch Samuel Hede mit am Start, der auch treuer Hörer dieses Podcasts ist und selber auch schon Teil dieses Podcasts war. Man hat ihn mal gehört, ich könnte gar nicht mehr sagen, in welcher Folge. Samuel ist in der ersten Episode dieses Formats für 3 Monate auf Jamaika gewesen und ist dort einmal um die Insel gereist und hat in einer vierteiligen Serie, er filmt alles selber, Finde ich total geil. Er ist dort auch alleine unterwegs. Diese kompletten Erfahrungen mitgefilmt, wie ihm sein Motorrad geklaut wird, wie er mit den Rastafaris in den Bergen lebt oder auch mit irgendwelchen Locals den Dschungel besucht. Wirklich, ich habe mir gestern die 4 Teile gegönnt. Es war sehr schön. Kann ich nur jedem empfehlen. Und ich glaube, da kommt auf jeden Fall jetzt auch mehr. Nicht nur von ihm, auch von anderen, glaube ich. Es bleibt spannend.
Luca.
Ann-Kathrin.
Das war nicht die kurze Folge, von der wir gedacht haben, dass
wir... Ja, Alter, wir haben hier schon wieder eine Stunde 20 auf der Uhr. Wir sind der transparente Podcast. Stunde 20 stehen hier jetzt drauf. Ihr werdet am Ende das Ergebnis der Folge sehen und dann wisst ihr auch, wie viel wir weggeschnitten haben. So.
Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viel Glück dabei. Ich muss jetzt erstmal wieder die Abwesenheitsfunktion bei meinem Mailpostfach finden, weil ich die nächsten 2 Wochen Urlaub haben werde. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt auch mit diesem Spirit von dieser Folge noch die ein oder anderen Sachen entweder abarbeiten kann oder auch einfach ignorieren kann und sagen kann, das ist, vielleicht kann ich noch wegkommunizieren und das muss ich jetzt nicht irgendwie noch alles vor dem Urlaub schaffen. Ich bin gespannt, wie die letzten Tage davor noch werden. Wir hören uns aber trotzdem nochmal.
Ja, wir hören uns.
Für einen kleinen Rückblick auf diese Folge.
Ich hoffe doch. Ich sehe dich das schon schnell noch im Flugzeug machen. Irgendwo.
Es ist nicht ausgeschlossen.
Ja.
Not gonna lie.
Ja, ich weiß.
Das ist eine Möglichkeit, dass ich das zumindest am Flughafen noch mache.
Ja. Ich mache ja mal alles fertig. Und dann hören wir uns ja gleich nochmal. Danke für die Folge. Danke fürs Vorbereiten. Danke fürs Interview führen. Schreibt uns an trugosgleich@journalist.de, falls euch irgendwas gestört hat. Wie immer, folgt mir bei LinkedIn, Ann-Kathrin bei Twitter. Bis zum nächsten Mal.
Ich glaube, Instagram ist jetzt mein neuer Fokus, aber ich bin mir noch nicht sicher. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich auch, wenn etwas euch gut gefallen hat, wenn ihr uns das schreibt, egal auf welcher Plattform. Und ja, wir hören uns.
Macht euch nicht so einen Kopf. Macht euch nicht so einen Kopf. Wird schon.
Ciao, Luca.
Wird schon. Tschüssi.
Hallo Luca, du errätst nicht, von wo aus ich gerade diese Sprachaufnahmen mache. Natürlich direkt aus dem Flugzeug heraus. Ich habe nochmal trotz des Stresses der letzten Tage viel über unsere Folge nachgedacht und dabei sind mir noch 2 Dinge im Kopf geblieben. Nämlich zum einen, ich glaube, ich bin gar nicht so schlecht aufgestellt, was Krisen betrifft. Nicht, weil ich irgendwie alles verstanden habe und alles perfekt mache, aber weil es mir zumindest bewusst ist und ich mir mit verschiedenen Apps und Systemen schon einfach eine Methodik geschaffen habe, mit der ich zumindest klarkomme. Es ist nicht perfekt, es ist Work in Progress, aber ja, gerade jetzt irgendwie, wenn ich unterwegs bin, alles gepackt habe etc., ist mir aufgefallen, wie viel und wie digitalisiert bei mir schon vieles ist und dass ich mir zumindest, wie gesagt, einfach schon mal die Gedanken gemacht habe und ich glaube, das ist viel wert.
Das ist wirklich viel wert. Ich bin da immer noch eher so am Prokrastinieren. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und ich bin da, glaube ich, auch leider oft ein Mensch, der sich dann erst Gedanken darüber macht, wenn es soweit ist. Vielleicht musst du mir da die eine oder andere Sache nochmal erklären, wenn du wieder zurück bist. Ich glaube, ich brauche da noch etwas Nachhilfe. Das wäre, glaube ich, gut. Aber ansonsten, dir erstmal einen guten Urlaub, ne? Guten Flug.